NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und Insa Wilke, Literaturkritikerin, Moderatorin, eine Zeit lang Juryvorsitzende beim Preis der Leipziger Buchmesse, bis 2023 auch beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Und über die Bachmann wollen wir auch sprechen in dieser Sendung, denn in dieser Woche am 25. Juni jährt sich der Geburtstag dieser charismatischen Dichterin und Autorin zum 100. Mal. Außerdem finden zum 50. Mal die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt statt, an deren Ende der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen wird. Insa Wilke, ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo.
Ich freue mich auch. Hallo, Frau Weise.
Beide Geburtstage werden gefeiert. Ingeborg Bachmanns Geburtsstadt Klagenfurt hat das Jahr 2026 kurzerhand zum Bachmann-Jahr erklärt. Es erscheinen gleich drei neue biografische Bücher. Wissen Sie noch, welches der erste Text von Ingeborg Bachmann war, den Sie gelesen haben?
Oh Gott, das weiß ich nicht mehr so richtig. Ich nehme an, es waren Gedichte tatsächlich, wahrscheinlich auch die frühen, also die gestundete Zeit war sicher dabei. Aber ich glaube, es waren auch die Reden. Also, und vielleicht ging es mir wie vielen. Vor allen Dingen bin ich ihr begegnet in diesen geflügelten Worten, für die sie so ein Talent hatte. Also diese Zitierfähigkeit von Text, da hatte sie einfach eine große Begabung. Also aus die gestundete Zeit, es kommen härtere Tage oder die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Es gibt so viele Sätze, die sich verselbstständigt haben. Und ich glaube, gerade wenn man jünger ist, hat man ja auch eine große Neigung zu so Sätzen, die man sich aufschreibt und an die Wand hängt. Und wahrscheinlich bin ich ihr eher in diesen kurzen Sätzen begegnet als erstes.
Also bei mir waren es Gedichte in der Schule, jetzt auch nicht überraschend, also die gestundete Zeit auch auf jeden Fall und dann ein Gedicht, bis heute unvergessen, Reklame. Ich weiß, dass es mich damals fasziniert hat, aber ich gleichzeitig auch ein bisschen ratlos war. Wie lässt sich das jetzt interpretieren? Sie sagten ja schon gerade, bei Ihnen waren es mehr auch einzelne Sätze. Haben Sie dann später schnell Zugang zu Ihren Texten gefunden, also vor allen Dingen jetzt auch Gedichten?
Nein, also ich glaube, bei den Gedichten hat mich das Pathos irritiert und dann auch ein bisschen zurückgestoßen. Und ich weiß noch, dass ich immer versucht habe, Malina zu lesen und da auch immer wieder rausgeworfen wurde. Ich habe das Gefühl, ich habe vor kurzem eine Runde moderiert mit ganz tollen Frauen zu Ingeborg Bachmann. Da war Ina Hartwig dabei, die auch gerade ihre Biografie in Bruchstücken neu überarbeitet hat. Und Theresa Preauer und Zaza Savic und Margaret Kreidel. Und da habe ich gemerkt, ich glaube, ich hätte heute, und das hat wahrscheinlich was mit dem gesellschaftlichen Kontext auch zu tun, wieder mehr Fragen an das Werk von Ingeborg Bachmann und würde es, glaube ich, heute anders lesen können als damals. Ich glaube, ich verstehe jetzt mehr, was es mich angeht.
Auch ein berühmter Satz, der von ihr stammt, ich existiere nur, wenn ich schreibe. Ich bin nichts, wenn ich nicht schreibe. Vor 100 Jahren wurde sie geboren, am 25. Juni vor 100 Jahren. Bei der Musikauswahl für diese Stunde hat da Ingeborg Bachmann eigentlich auch eine Rolle gespielt, Insa Wilke?
Ja, weil ich unbedingt auch Stücke von Frauen haben wollte. Insofern auf jeden Fall hat sie eine Rolle gespielt.
Wir beginnen mit La Caprinese von Athanasius Kirchner. Keine Frau, singt Marco Beasley. Christina Pluha leitet das Ensemble La Peggiata. Was konkret verbinden Sie damit?
Na, da ging es mir natürlich um Christina Pluha, die Leiterin dieser Gruppe. Und damit verbinde ich etwas sehr Persönliches, nämlich das war Musik, die habe ich viel gehört durch meinen Mann, als wir uns kennengelernt haben. Er war ein großer, begeisterter Anhänger von Christina Pluha. Und diese Musik, die ja auch davon handelt, wie einen die Liebe sticht und in einen Wahnsinn treibt und wie sie aber auch hilft, damit zurechtzukommen. Das passt dann natürlich in die Lebensgeschichte von uns beiden dann damals, aber ich finde die Musik auch einfach unglaublich schön.
Casa di state, dille che so state, dille che so state, fa le de foche, vuole di e via là, che la che vola femmina fa, vuole di e là, che la che vola femmina fa, vuole di e là, che la passante e te li tocchi io che sono l'amante e in paradiso iam certamente vuol dire quella e quella che vola femmina fa vuol dire la quella che vola femmina fa vuol dire la quella che vola
La Caprinese hier bei NDR Kultur à la carte. Ein erster Musikwunsch von Insa Wilke, der mit ihrem Mann zu tun hat, habe ich jetzt gerade verstanden, aber ja nicht nur.
Nein, es ist natürlich auch auffällig jetzt, wenn man so zuhört, dass es schon mehrere Ingeborg-Bachmann-Bezüge gibt. Also das Zusammenspiel von Wort und Musik, von Dichtung und Musik, dafür hatte sie ja auch eine große Begabung und hat ja mit Henze auch zusammengearbeitet, wie bekannt es auch. Und ich glaube, dadurch wirken ihre Texte auch so intensiv, weil sie eben dieses musikalische Gehör hatte. Und zum anderen spielen die Liebesbeziehungen und ihre Begabung zu sehr intensiven Beziehungen ja auch eine große Rolle, ebenso wie die Abbrüche dann und die Zusammenbrüche. Das ist vielleicht auch etwas, was eine Verbindung schafft.
Das ist ja auch etwas, was möglicherweise auch viele Menschen wissen. Wie kommt es, dass eine Frau, die am 25. Juni vor 100 Jahren geboren wurde und zu deren Texten auch gar nicht immer so leicht Zugang zu finden ist, trotzdem noch immer so präsent ist? Also sie hat, glaube ich, ein großes Charisma gehabt. Sie haben sie logischerweise nie getroffen, weil sie geboren wurden, da war sie schon gestorben. Viel zu früh, 1973. Können Sie uns trotzdem mal ein Bild von dieser Frau geben, sie mal versuchen zu beschreiben?
Also ich kann sie natürlich nur als Leserin beschreiben, wie sie mir in Texten begegnet. Vielleicht kann ich anders darauf antworten. Vielleicht kann ich so antworten, warum löst sie eigentlich diese Faszination aus? Und ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten. Das eine ist sicher, dass man dieses Leben sehr vom Ende her betrachtet, wie die meisten Leben. Und dass dieses Ende rätselhaft ist, ihr Tod in Rom damals. Und es gibt viele unklare Momente in ihrem Leben. Sie hat selbst in einem Radio-Essay über die Philosophin Simone Weil einmal geschrieben, eine Person bleibt so lange faszinierend, solange Unklarheiten sind, Dinge nicht aufgelöst sind. Man muss natürlich sagen, in welchem Leben ist das schon so, wenn man von außen drauf schaut, aber bei ihr ist das eben besonders die Drogensucht, dieses seltsame Medizinerpaar Auer, das eine Rolle gespielt hat, das ihr Tabletten zugespielt hat, ihre Bekanntschaft mit Henry Kissinger, also auch politische Ebenen, die eine Rolle spielen. Und dann ist es natürlich so, dass sie mit diesem Briefwechsel mit Paul Celan, der vor einigen Jahren veröffentlicht wurde, Herzzeit, da ist, glaube ich, so ein Revival passiert und so eine unglaublich große Leserschaft noch dazugekommen. Aber ja nicht nur über die Liebesgeschichte und auch das schmerzliche Scheitern dieser Liebesgeschichte, sondern auch, weil es natürlich ein jüdischer Dichter und eine österreichische Autorin war, deren Vater verstrickt war und Anhänger der NSDAP war und des Faschismus und Nationalsozialismus. Und ich glaube, dass schon diese Spannung und Ingeborg Bachmanns Versuch, mit dieser Schuld zurechtzukommen, in einem sehr frühen Gedicht schreibt sie, ich will dem Pfeil der Schuld entrinnen, und aber auch immer wieder ihre fragwürdigen Umgangsweisen mit dieser Schuld, eine Identifikation, die dann vielleicht zu weit geht, wie in manchen Passagen in Marlina. Das ist, glaube ich, etwas, was sicher ein kollektives Unbewusstes beschäftigt, was eben mit dieser Biografie und mit ihren Texten, in denen das ja alles drinsteht, zu tun hat dann und zusammenhängt. Und ich glaube, mit diesen Spannungen kann man auch ihre Persönlichkeit beschreiben. Das sind Dinge, die sicher ihr Leben geprägt haben, in den Erfolgen, aber auch in den Zusammenbrüchen.
Ich habe ja gerade schon zitiert, ich existiere nur, wenn ich schreibe. Ich bin nichts, wenn ich nicht schreibe. Also insofern beschreibt sie ja auch schon genau das, was Sie jetzt eben ausgeführt haben, schon selbst. Also dieses absolute Ineinanderfließen von Leben und Literatur. Ist das nicht in gewisser Weise auch eine Gefahr?
Naja, ich glaube, die Öffentlichkeit und die öffentliche Reaktion darauf ist eine Gefahr. Es für die Person, jetzt psychologisch gesprochen, ist es natürlich immer gefährdend, wunde Stellen, Verletzbarkeiten sichtbar zu machen. Aber damit arbeiten KünstlerInnen natürlich. Also das ist das, woraus große künstlerische Werke entstehen, weil sie eine Sprache für diese Wunden, Brüche finden, die Menschen, die nicht so sprachbegabt sind, nicht finden. Dafür sind wir ihnen dann ja auch alle dankbar, weil sie etwas ausdrücken, was wir selber nicht ausdrücken können. Aber ich glaube, bei Ingeborg Bachmann spielt eben wirklich die Instrumentalisierung in der Öffentlichkeit eine große Rolle, diese Skandalisierungslust. Und es ist aber natürlich auch aus der Zeit heraus zu verstehen, wenn man sich die Biografie von Andrea Stoll anschaut und diese frühe Zeit, als Ingeborg Bachmann Anfang 20 war und in die literarische Szene in Wien kam, eine Männerwelt, eine Welt, in der es auch ganz normal war, sowohl für die Frauen als auch für die Männer, dass Frauen auf verschiedenen Ebenen missbraucht wurden oder zumindest was geben mussten, damit sie wahrgenommen werden. Das sind ja alles Dinge, die Gefährdungen bedeuten. Und ich glaube, diese Formen der Öffentlichkeit lechzen einerseits nach dieser ausgestellten Sensibilität, die dann auch interpretiert werden kann. Irgendwer hat gesagt, Ingeborg Bachmann war in der Gruppe 47 auch eine Art Fetisch, mit der aber, glaube ich, sie auch durchaus gekonnt umgehen konnte und die sie auch einsetzen konnte. Also das ist immer so das Zwiespältige. Ich bin immer dagegen, Frauen jetzt irgendwie als Opfer nur zu sehen. Die meisten Frauen wissen schon auch gut, wie sie die Mittel einsetzen, aber es ist ein gefährliches Spiel.
Gruppe 47 haben Sie gerade schon erwähnt, darauf würde ich gleich noch gerne weiter zu sprechen kommen. Déjà la nuit ist auch ein Wunsch.
Ja, Anouar Brahem, das hat mir ein syrischer Freund dieses Album geschenkt, der inzwischen in Deutschland als Kinderonkologe arbeitet, inzwischen verheiratet ist, bald ein Kind bekommt, das hier geboren werden wird und der ein unglaubliches philosophisches Interesse hat und vor dem ich immer beschämt bin, wie vor vielen Menschen, die aus einer anderen Sprache zu uns kommen, aber die westliche Kultur, die westliche Theorie und Philosophie so gut kennen und ich andersrum eben nicht. Und ihm verdanke ich eben Anouar Brahem, dessen Musik ich jetzt sehr liebe und der ja auch inzwischen ein oder schon lange ein sehr bekannter Name ist.
Déjà la nuit. Thank you. Déjà la nuit, schon Nacht, ein weiterer Musikwunsch von Insa Wilke. Ich bin relativ sicher, dass die Nächte relativ lang waren bei der Gruppe 47. Sie haben es gerade schon kurz angesprochen. Ingeborg Bachmann war ja eine der ersten Frauen, die von Hans-Werner Richter eine Einladung bekam, da dann lesen durfte. Ich glaube 1952, 53 war das. Und es gibt ein Buch von Nicole Seifert über die Frauen in der Gruppe 47. Und da beschreibt sie ganz schön, wie das war. Ingeborg Bachmann muss so nervös gewesen sein, dass ein männlicher Kollege tatsächlich laut das Gedicht nochmal wieder vorgelesen hat. Sie hat aber gleich ja auch eine ganz besondere Rolle in dieser Männergruppe gehabt. Können Sie die auch vor dem Hintergrund des Zeitgeistes vielleicht nochmal beschreiben?
Also das können sicher andere besser, die sich sowohl mit der Gruppe 47 als auch mit Ingeborg Bachmann besser auskennen. Aber wenn man überlegt, dass eine andere Frau, die sie damals in Wien kennengelernt hat, ja auch in der Gruppe 47 zu Besuch war, wenn ich richtig weiß, Ilse Eichinger nämlich, dann ist schon interessant, dass Ingeborg Bachmann eben so die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Man kann das sowohl an der Poetik der beiden Dichterinnen als auch an den Persönlichkeiten, glaube ich, ahnen. Ilse Eichinger, eine Dichterin, die eben jüdisch gewesen ist und damit eben eine ganz andere Rolle in dieser Gruppe gespielt hat und auch eine Poetik, die eher ins Nichtsprechen gedriftet ist, verfolgt hat. Und Ingeborg Bachmann, die ja sehr kräftige Bilder hatte, schwere Zeichen, also Rosen, das Schiff, einfach viel Pathos in ihren Texten hatte und mit der es wahrscheinlich auf eine Art einfacher umzugehen war für diese Männer, die da in der Gruppe eine Rolle gespielt haben und trotzdem etwas anders gemacht hat. Also ich glaube, es war nicht nur auf der erotischen Ebene und nicht nur auf dieser Ebene ältere Männer, die eine junge Frau jetzt fördern, da hat es eine Rolle gespielt, sondern tatsächlich auch auf der poetischen Ebene. Man muss sich ja auch klar machen, wie unglaublich jung Ingeborg Bachmann war. Das habe ich mir jetzt erst bei der Wiederbeschäftigung nochmal vor Augen gerufen. Die war Mitte 20, als sie da in der Gruppe 47 aufgetreten ist. Die ist mit nicht mal 50 gestorben. Die hat mit nicht mal 40 den Büchnerpreis bekommen. Das vergisst man immer, wie wahnsinnig jung die war und auch woher sie kam. Eben keine in Deutschland geborene Dichterin, sondern eine, die aus Klagenfurt kam, aus einer Region, in der mehrere Sprachen gesprochen werden, in der mehrere Grenzen verlaufen. Also ganz anders geprägt, als man sich jetzt eine deutsch-deutsche Dichterin vorstellt. Und ich glaube, all diese feinen Differenzierungen haben sicher eine Rolle gespielt, dass sie in diese Gruppe gekommen ist und so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, aber eben auch, würde ich sagen, aktiv auf sich gezogen hat.
Ich habe in den NDR-Archiven ein bisschen geschaut und war überrascht, wie viele Gedichte wir da haben, auch von ihr selbst gelesen. Wir können jetzt mal reinhören, zumindest in den Anfang von Die gestundete Zeit. Also unter dem Titel ist dann ja der erste Gedichtband erschienen. Daraus hat sie auch gelesen in der Gruppe 47. Dafür gab es dann auch den Preis der Gruppe 47. Wir hören mal den Anfang des Gedichts.
Es kommen härtere Tage. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Bald musst du den Schuh schnüren und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe. Denn die Eingeweide der Fische sind kalt geworden im Wind. Ärmlich brennt das Licht der Lupinen. Dein Blick spurt im Nebel. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont.
Insa Wilke, da haben wir jetzt eigentlich auch beides, ne? Diese Liebessehnsucht einerseits und gleichzeitig aber auch so eine ganz dunkle, bedrohliche Grundierung.
Ja, und die spricht natürlich heute auch sehr an. Also diese Zeile, die das Gedicht rahmt, es kommen härtere Tage, in Kombination mit diesen seltsamen Marschhöfen und einer auf Widerruf gestundeten Zeit, das muss man ja auch erstmal verstehen, was damit gemeint ist. Also sehr rätselhaft, und dieses dunkle Sprechen hat sicher auch einen Zeitgeist berührt, weil es nicht genau benannt hat. Also es ist nicht ganz klar angesprochen, was gemeint ist, sondern es ist in diesen Metaphern, in diesen Bildern schon auch ein Stück weit versteckt, also in Sicherheit gebracht sozusagen. Und ja, dieses es kommen härtere Tage, ich glaube, man kann sich davon ansprechen lassen und das auf die heutige Zeit und die heutige Verfasstheit und die heutigen Fragen und auch eine Neubetrachtung der Nachkriegszeit vielleicht beziehen. Aber es sind natürlich Bilder, und es ist eine Art zu schreiben und zu sprechen, die stark in der Nachkriegszeit und auch in dieser Biografie verhaftet ist. Also ich habe immer den Eindruck, man merkt da schon sehr ihre Auseinandersetzung, genau dieser Zwiespalt, ein Vater, der ihr wichtig war, eine Familie, die ihr auch ihr Leben lang wichtig gewesen ist, und gleichzeitig aber eben das Bewusstsein, mit dieser Last umgehen zu müssen und eben auch mit Menschen wie Paul Celan verbunden zu sein. Und ich glaube, dass das etwas Unaufgelöstes ist in ihrem Werk, was eben genau die Anziehungskraft ausmacht.
Sie ist ja damals von den männlichen Kollegen anders auch gelesen worden, als wir sie logischerweise heute lesen. Es hat, glaube ich, auch manche in der Runde gegeben, die sie gar nicht so ganz in Anführungszeichen ernst genommen haben in ihrer Dichtung, in ihrer Sprache, auch in ihrer Emotionalität. Wann, glauben Sie, hat sich das gewandelt?
Also ich glaube, die Möglichkeit, sie anders zu sehen, ergibt sich jetzt mit dieser jungen Generation, die darauf beharrt, dass Kontinuitäten der Nachkriegszeit neu betrachtet werden, dass Erinnerungskultur neu betrachtet wird, dass also die gesellschaftliche Realität berücksichtigt wird, die heute eine andere ist, eine sehr viel heterogenere. Es gibt eine Notwendigkeit, Pluralität stärker zu beachten. Und ich glaube, aus dieser Verfasstheit heraus kann man Ingeborg Bachmann auch anders sehen, was damals nicht möglich war. Also sehr viel reflektierter, aber es wird eben anderes dadurch verdeckt. Also tatsächlich die historische Gebundenheit ihres Schreibens und auch ihres Lebens. Also zum Beispiel dieser Briefwechsel mit Max Frisch, da finde ich so...
Der ist ja erst vor wenigen Jahren rausgekommen, sollte eigentlich auch gar nicht veröffentlicht werden. Das ist natürlich auch noch diskussionswürdig, aber es ist ja nun mal passiert.
Ja, für mich ist da so verblüffend gewesen, wie stark dieser Briefwechsel ausdrückt, dass zwei so reflektierte und kluge Leute so starr in ihren Rollen, Geschlechterrollen verhaftet sind, die eigentlich eben, das sieht man daran so gut, das Privatleben unmöglich gemacht haben. Also das ist das, was mich an diesem Briefwechsel frappiert. Und das andere ist ein Satz, der auch nochmal den Zeitgeist, weil Sie sagten, Ingeborg Bachmann wurde damals von dieser Männerwelt vielleicht gar nicht verstanden, ist ein Satz von Siegfried Unselt in einem Brief an Max Frisch, nachdem Ingeborg Bachmann das Tagebuch von Max Frisch vernichtet hat. Und da schreibt er an Max Frisch, er hat sofort Walser, Enzensberger und Jonsson informiert über das, was Ingeborg Bachmann gemacht hat. Und das drückt so viel aus in den Zwischentönen darüber, wie sie gesehen wurde und wie einfach mit ihr verfahren wurde. Das heißt nicht, dass man sie irgendwie nur beschützend darstellen muss, aber es zeigt schon, wie die Seilschaften unter den Männern funktioniert haben und wie eben eine Frau nicht gelten gelassen wurde. Und daran wird sie gelitten haben.
Wir sprechen weiter nach einem weiteren Musikwunsch, Dessine-moi un pays.
Ja, Suad Massi, das ist ein Album, das hat sie unter anderem für die Menschen geschrieben, die sich 2021 an das Flugzeug in Kabul geklammert haben, hat sie in einem Interview gesagt. Und das ist eine Zäsur, die mir besonders nahe geht, weil ich ja mit Roger Willemsen sehr verbunden war. Er hat nicht mehr gelebt, als das geschehen ist, dass die Afghaninnen und Afghanen so im Stich gelassen wurden. Und ich habe gerade gehört von jemandem, dass sich viele Afghaninnen, die bei uns im Land wohnen, inzwischen nicht mehr in die Botschaft trauen, wenn sie ihren Pass verlängern müssen, weil inzwischen die Taliban halt akzeptiert sind. Von der Regierung, die damals die Leute so hat hängen gelassen. Und das ist etwas, was mich nach wie vor beschämt und was, glaube ich, Bände spricht über unsere Zeit und die zynische Politik, die es im Moment gibt. Musik.
الجدار بتواقع كبار بشرح متربي تدخل القلب ارسم لي طير كطير الحر اللي حتى واحد مكسب ارسم لي طريق في وسط غابة شفت الدابة تمشي في الغنم والراعي دايرين بهدي يابا هدا يغمس وهدا يسلم البارح شفتك في المنام وبالنص جدي فوق كتفك كل جهة داير بيك الحمام كلمة الحق خارجة من فمك ارسم لي بحر يكونش غامق شحال من واحد غمر وغرق خطر بحياته وفارق دموعي مال الممات تحرق قرصم لي احباب في غفلة راحت نسمت العشية حصدت ودات خلت لي جرح ساكن في الدات دنيا في عيني كشمعة دابت البارح شفتك في المنام وبرنص جدي فوق كتفك كل جهة داير بيك الحمام كلمة الحق خارجة من فمك ارسم لي بلاد حدودها جنة لا حاكم ظالم فيها لا حرب جنة على الأرض معمرة بالورد ودري صغار تجري وتلعب ارسم لي بلاد من الشرق للغرب وارسم ويدان تجري فيها ناس حفيانة تمشي فوقدها واشتقت لي ارويها مرسمها في النام رسم لي تبسيمة تسيل عربي كرهت نشوف دل في وجه إنسان دم الأحرار ساكن قلبي رسم لي بلاد مرسمها في النام رسم لي تبسيمة تسيل عربي كرهت نشوف الدل في وجه إنسان دم الأحرار ساكن قلبي رسم لي بلاد عنوانها الأمان
NDR Kultur à la carte mit der Literaturkritikerin Insa Wilke. Die Cinémoire un pays von Suad Massi, ein Lied, Chanson, das für sie einen ganz klaren politischen Kontext auch hat. Insa Wilke, wenn wir über Ingeborg Bachmann sprechen, sprechen wir über Gedichte, über eine große Leidenschaft oft auch, die wir mit ihr verbinden, weil wir sofort ihre großen Liebesgeschichten auch im Kopf haben. Paul Celan haben Sie schon angesprochen, Max Frisch auch, diese On-Off-Beziehung. Zuletzt ist ja da auch der Briefwechsel veröffentlicht worden. Es hat einen großen Film gegeben von Margarete von Trottau, die das auch sehr bildreich in Szene setzt. Wie politisch ist Ingeborg Bachmann?
Sehr, glaube ich, einfach aus ihrer Biografie heraus. Und ich muss auch sagen, mich beeindrucken ihre Reden und Vorlesungen am meisten, weil ich schon erstaunlich finde, ich habe ja schon gesagt, wie unglaublich jung die war und wie die sich hinstellt und diese Sätze sagt zu einem Publikum, von dem sie weiß, dass es ihr persönlich vielleicht nicht zugeneigt ist. Sie hat ja auch dann viele Anfeindungen bekommen, als sie krank wurde. Und wenn man dann in der Frankfurter Poetikvorlesung zum Beispiel so Sätze sagt wie »Hätten wir das Wort, hätten wir Sprache, wir bräuchten die Waffen nicht«, dann werden viele Männer in diesem Publikum gesagt haben, wie naiv. Und sie hat aber darauf beharrt, diese einfachen Sätze zu sagen und diese einfachen Fragen zu stellen und zu sagen, das ist es, woran sich eigentlich das Gelingen unseres Lebens und das Gelingen von Gesellschaft und Zivilisation bricht. Und die sind natürlich heute hochaktuell. Auch in dieser Zwiespältigkeit, ist das naiv, sowas zu sagen? Oder ist es das, worum wir ringen müssten? Also ein Sprechen, Worte. Nicht so einfach zu beantworten, gebe ich zu, aber das sind die Fragen, die sie stellt. Und ich finde enorm bewundernswert, dass sie sie so formulieren konnte und dass sie sie so ausgesprochen hat, egal wie schlecht es ihr ging.
Ich habe es ja eingangs schon gesagt, in diesem Jahr findet auch zum 50. Mal der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb statt in Klagenfurt. Sie waren 6 Jahre Mitglied der Jury, 3 Jahre Juryvorsitzende bis 2023. Inwiefern ist das ein Geist, den Sie auch wichtig gefunden haben für den Wettbewerb?
Den finde ich sehr wichtig, und zwar, weil dieser Wettbewerb oder Bewerb, wie man in Österreich sagt, etwas Besonderes ist in der Form der Öffentlichkeit, die er herstellt. Also einfach, weil es findet vor Ort statt. Ich finde es sehr schön, dass die lokale Bevölkerung immer da ist und diesen Bewerb hochhält. Dann aber eben auch die berichtenden Kolleginnen, aber eben auch die ganz normalen Leute, die zugucken im Fernsehen oder zuhören im Radio. Das heißt, man muss diese Öffentlichkeit nutzen. Und für mich ist da immer sehr wichtig gewesen, sowohl was die künstlerischen Formen angeht, als auch was Gruppen angeht, die vielleicht nicht so oft in der Öffentlichkeit sprechen dürfen, eben dort solche Leute und solche Stimmen hinzubringen. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir ästhetisch, aber eben auch politisch und gesellschaftlich wichtig ist. Und ich glaube, dass der Bewerb in Klagenfurt da auch oft erstaunlich seiner Zeit voraus war, was man nicht denken würde, weil es ja eine recht konservative Gegend ist.
Gibt es da Momente, die für Sie besonders wichtig waren?
Eigentlich tatsächlich das Publikum vor Ort, das den AutorInnen, die da sprechen und lesen, immer sehr zugeneigt ist. Also zu merken, wie zugewandt die Leute sind, es gibt auch immer mal protestierende Stimmen dann, oder man merkt, sie sind nicht so einverstanden mit dem, was gelesen wird. Aber es gibt diesen Wunsch, sich auseinanderzusetzen und erstmal zu hören, was da jemand vorzutragen hat. Und es gibt auch einen Wunsch, die Jury auch zu kritisieren. Also das ist ja das andere. Man wird da als Jurymitglied schon auch ganz schön, man liefert sich aus. Und das ist eine schöne Rollenumkehrung und auch eine schöne Umkehrung der Machtverhältnisse.
Auf der anderen Seite liefern sich die Autorinnen und Autoren natürlich auch aus, weil solche öffentliche Kritik muss man ja auch erstmal aushalten. Also da hat es ja auch immer wieder Diskussionen darüber gegeben.
Ja, ich sehe das ein bisschen anders, weil man kennt die Regeln, wenn man da hingeht. Also es sind erwachsene Leute und sie lassen sich bewusst darauf ein. Und ich habe die Autorinnen und Autoren, die ich eingeladen habe, immer gefragt, seid ihr euch so sicher in eurem Schreiben, in eurer Arbeit, dass ihr aushalten könnt, wenn es schief geht dort, die Diskussion? Also das heißt, könnt ihr annehmen, wenn Kritik geäußert wird, die was tatsächlich mit eurer Arbeit zu tun hat? Könnt ihr die annehmen, ohne Schaden zu nehmen? Und könnt ihr das, was an euch vorbeigeht, und das ist ja sehr häufig der Fall, dass man an jemandem völlig vorbeiredet, könnt ihr das einfach über die Schulter werfen und in die Tonne treten? Wenn das der Fall ist, ihr wisst, was ihr tut, dann kann man da relativ sicher hingehen. Weil Erfolg hatten später oft gerade die Leute, die bei der Jury nicht unbedingt Erfolg hatten. Es gibt ja die korrigierende Öffentlichkeit.
Es gibt auch einen Publikumspreis.
Genau.
Ich habe mal geguckt, das sind ja 14 Menschen, die da lesen werden ab Mitte dieser Woche. 10 Frauen, 4 Männer. Und wenn man zurückschaut auf die vergangenen Jahre, ich habe jetzt mal bis 2020 zurückgeguckt, da hat Helga Schubert als Älteste überhaupt, das war ja eine Sensation, mit 80 den Ingeborg-Bachmann-Preis zu gewinnen. Die hält die Eröffnungsrede in diesem Jahr. Und es sind aber auch unter den Gewinnerinnen der letzten Jahre auf jeden Fall die Frauen in der Überzahl. Könnte man sagen, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf die 50er Jahre, Gruppe 47, hat sich da auch etwas komplett gedreht?
Naja, ich glaube, die Repräsentation verschiedener Identitätsmerkmale, Eigenschaften, das hat sich verändert. Also es ist, glaube ich, Öffentlichkeit ist pluraler geworden, glücklicherweise noch nicht so, wie es sein müsste. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Juryauswahl bestimmt ist davon, jetzt zu sagen, jetzt haben 200 Jahre lang nur Männer Aufmerksamkeit bekommen, jetzt bekommen nur Frauen Aufmerksamkeit. Also ich glaube schon, dass ästhetische Entscheidungen im Vordergrund stehen. Das weiß ich aus meiner eigenen Juryarbeit. Aber diese ästhetischen Entscheidungen sind natürlich nicht von politischen Fragen zu trennen. Insofern ist das auch ein Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels, was diese Aufmerksamkeit angeht. Das glaube ich schon. Und der Unterschied zu den 50er Jahren ist sicher, dass sich auf der Gegenseite auch was verändert hat, also auf der Seite der Jurymitglieder. Da sind jetzt auch einfach, ist eine größere Vielfalt präsent.
Johann Sebastian Bach. Das ist ein weiterer Musikwunsch von Ihnen. Isabel Faust wird spielen den dritten Satz aus der Partita für Violine Solo. Was verbinden Sie mit ihr?
Mit Isabel Faust verbinde ich die Freundschaft zu Roger Willemsen auch. Und ich habe für den Band, den ich für Rogers 60. Geburtstag gemacht habe, ein Interview mit ihr geführt. Und da hat sie einen mir so wichtigen Satz gesagt, weil ich sie danach gefragt habe, wie ist ihre Beziehung zum Publikum? Und sie hat gesagt, sie geht nicht auf das Publikum zu, wenn sie einen Auftritt hat, ein Konzert spielt, sondern sie lädt das Publikum zu sich auf die Bühne ein. Und diese Demut vor der Kunst, vor dem Werk, was da entsteht, aber auch dieser Sinn für das Gemeinsame und für den gegenseitigen Respekt, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Ich glaube, es braucht eine Ethik des Schreibens, des Spielens, genauso wie es eine Ethik des Zuhörens und des Lesens braucht. Und das drückt dieser Satz so für mich aus.
Thank you.
Isabel, Faust, spielt Bach. Sie haben gerade beschrieben, was Sie bei einem Konzert mal gesagt hat über das Zuhören. Insa Wilke, ich finde, wir haben jetzt ja nicht nur Ihren Worten, sondern auch der von Ihnen ausgewählten Musik schon immer wieder zugehört in dieser Stunde NDR Kultur à la carte. Und da fällt ja schon auf, dass das alles eher ein bisschen melancholische, ruhige, auch emotionale Titel sind. Wie hören Sie Musik?
Ganz naiv, glaube ich. Und ich höre Musik, wenn es ums Zuhören geht und nicht um Tanzen oder so etwas, dann höre ich Musik, glaube ich, auf eine Art, also oft um in eine Produktivität auch zu kommen. Und ich habe immer den Eindruck, dass die melancholischen Stücke nicht nur das Traurige und den Schmerz des Lebens ausdrücken, sondern eben auch durchaus die guten Seiten, die Freuden und vor allen Dingen auch eine Widerstandskraft, um mit diesem Schmerz umgehen zu können. Und darum sind sie für mich auf eine Art vollständiger, wenn es um Fragen des Lebens geht. Ich glaube, darum höre ich sie, wenn ich alleine bin. Und ich höre sie auch und fühle mich, glaube ich, stärker verbunden mit der Welt und anderen Menschen als jetzt mit einer Musik, zu der ich tanze oder so.
Ist es für Sie wichtig, weil wir ja so viel jetzt gesprochen haben über den Zusammenhang von Leben und Werk bei Ingeborg Bachmann, dass Sie etwas über das Leben des Autors, der Autorin wissen, wenn Sie Texte von ihm ihr lesen?
Es interessiert mich und es hilft manchmal, Dinge zu verstehen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel bei Ingeborg Bachmann sagen, dass mich da fast stärker interessiert, die Texte pur zu lesen. Also in meiner Doktorarbeit über Thomas Brasch hätte ich ja auch mit Menschen sprechen können, die ihn noch gekannt haben, und habe mich bewusst dagegen entschieden und nur den Text sprechen zu lassen und mich mit dem Text auseinanderzusetzen. Trotzdem hat natürlich eine Bedeutung und es ist interessant zu wissen, wie hat eine Person gelebt und was für Zeitumständen. Und da finde ich aber fast immer interessanter Interviews, die Autoren und Autoren geben, als jetzt andere über sie zu hören. Und man muss auch sagen, bei Ingeborg Bachmann ist ja das Besondere, dass es meistens Kolleginnen und Kollegen waren, die über sie sich geäußert haben. Und das ist ja durchaus mit Vorsicht zu genießen, muss man sagen, wenn man den Literaturbetrieb ein bisschen kennt.
Sie kennen ihn sehr gut, tummeln sich da ja nun schon seit Jahren auf den, im wahrsten Sinne des Wortes, verschiedensten Bühnen, verschiedensten Formaten. Die beiden jetzt Hauptjury-Tätigkeiten habe ich ja auch schon angesprochen. Sie haben sowohl den Vorsitz der Jury in Leipzig beim Leipziger Buchpreis niedergelegt, als auch eben beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Warum eigentlich?
Also in Leipzig ist das ein regelmäßiger Turnus. Da wird man für 3 Jahre berufen. Die waren dann vorbei, was einerseits gut war, weil es irre viel Arbeit war. Andererseits schade, weil es unheimlich Spaß gemacht hat. Und bei Bachmann war das ein ähnlicher Grund. Ich war da, glaube ich, 6 Jahre in der Jury und hatte mir eigentlich 5 Jahre vorgenommen, weil ich dann dachte, will ich den Platz wieder frei machen, um eben nach der Maxime viele Perspektiven jemandem anders den Platz frei zu machen und nicht auf Lebenszeit da zu sitzen. Und es war auch, glaube ich, gut, mal rauszutreten aus diesem Zwang, ganz schnell und sehr deutlich urteilen zu müssen. So lese ich gar nicht unbedingt Literatur, sondern mir geht es eigentlich immer eher um das Gespräch, das mit Texten entsteht. Und in dieser Dynamik, die da im Jurygespräch entsteht, geht es schon sehr darum, wer hat Recht. Und das ist eigentlich gar nicht die Idee für mich bei Literaturkritik und auch beim Lesen. Da musste ich einfach auch dann mal kurz raus.
Weil ich habe tatsächlich, aber das war dann offensichtlich falsch, eine gewisse Ermüdung herausgelesen. Also hatten Sie in Anführungszeichen vielleicht trotzdem den Betrieb so ein bisschen satt auch?
Satt vielleicht nicht. Die Ermüdung war sicher richtig, weil ich in sehr vielen arbeitsaufwendigen Jurys war in der Zeit. Und das war sicher auch eine Ermüdungserscheinung, aber ausschlaggebend, warum ich tatsächlich ja mal letztes Jahr für ein paar Monate rausgegangen bin und was anderes gemacht habe, lag tatsächlich auch an den politischen Zuspitzungen, die wir in der Kultur ja auch sehr merken. Und ich habe eine große Ohnmacht gespürt und auch ein bisschen den Sinn meiner Arbeit verloren. Aber der ist jetzt wieder da.
Ist die Frage zu intim oder was haben Sie gemacht in der Auszeit?
Ich hatte die Illusion, dass es möglich ist, Lehrerin zu werden und sich in relativ kurzer Zeit einzuarbeiten. Ich bin sehr dankbar für die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Jugendlichen, die ich kennenlernen konnte, die Kolleginnen, die ich kennenlernen konnte. Habe eine sehr klare Vorstellung davon, wie Bildungspolitik besser gehen könnte jetzt. Aber ich habe unterschätzt, dass man Schule ganz und gar machen kann und nicht, wie meine Vorstellung war, halb Schule, halb Literaturbetrieb, das ist illusorisch und ich hätte auch Jahre gebraucht, um da gut arbeiten zu können und das zu lernen, was man da alles können muss.
Die Leibniz-Universität in Hannover hat Ihnen die Ehrendoktorwürde verliehen im vergangenen Jahr. Das heißt natürlich jetzt noch nicht automatisch, dass damit ein Lehrauftrag verbunden ist, keineswegs. Aber wäre das dann vielleicht ein Setting, in dem Sie sich so eine Art in Anführungszeichen Lehrtätigkeit dann eher vorstellen können?
Das mache ich ja immer mal wieder, so Lehraufträge. Und die Uni Hannover ist da eine schöne Gelegenheit auch. Man muss sagen, ich bin ja Freiberuflerin, insofern muss ich auch gucken, die Ehre allein reicht zum Leben nicht. Aber natürlich ist das Unterrichten an der Universität und das Zusammenarbeiten vor allen Dingen mit Studierenden, mit Jüngeren enorm wichtig, auch enorm herausfordernd, weil ich inzwischen schon auch den Abstand merke, unterschiedliche Sichtweisen. Was ich aber auch merke, ist, wie gut es ist, dass es irgendwann eine Ablösung gibt, weil Jüngere mit einer anderen Energie, auch mit einer von Älteren ausgesehen vielleicht größeren Naivität an Veränderungswünsche rangehen. Und das ist das, was für mich, glaube ich, als Ältere herausfordernd ist. Aber natürlich braucht es auch diesen Drang, auf Teufel komm raus, es besser zu machen. Und da ist es, apropos Ermüdung, eben gut, dass irgendwann auch die Jüngeren rein und drankommen.
NDR Kultur à la carte mit Insa Wilke und einem letzten Musikwunsch, The Pan Piper hier mit Miles Davis von Gil Evans.
Das habe ich gehört, als ich meine Doktorarbeit über Thomas Brasch geschrieben habe und ich dachte, es passt gut, weil, also es kommt auch vor in dem Film von Christoph Rüther über Thomas Brasch, war Thomas Brasch selbst wichtig als Musik und ich dachte, es passt gut, weil Thomas Brasch sich wie Ingeborg Bachmann in einem großen literarischen Projekt verloren hat oder sich damit zumindest die letzten Jahre seines Lebens beschäftigt hat, also das Todesartenprojekt bei Ingeborg Bachmann, bei ihm war es Mädchenmörder Brunke und das andere ist, er hat einen schönen Satz gesagt in einem Gedicht, jeder Mensch hat zwei Herzkammern, die eine will weg und Anarchist sein, die andere will geborgen sein. Und das ist, glaube ich, auch eine Verwandtschaft zu Ingeborg Bachmann.
Sie haben eben erzählt, dass Sie eine Zeit lang zumindest an der Literaturvermittlung, sag ich jetzt mal, vielleicht nicht den Spaß verloren haben, aber dass Sie schlichtweg etwas ermüdet waren insgesamt von den Umständen. Warum ist es so wichtig für Sie, das jetzt auch wieder zu tun?
Ich glaube, ich kann wieder mehr schätzen die kleine Arbeit, die vielleicht nur Nuancen verändert. Also das genaue Lesen eines Textes und die Möglichkeit, das auch auszudrücken. Und nicht die riesigen Konflikte, die wir im Moment haben, verändern zu wollen. Ich glaube, nach dem 7. Oktober und dem Krieg in Gaza ist das sehr ins Rutschen gekommen. Auch durch die Ohnmachtsgefühle, die viele empfunden haben und eben dieses Auseinanderklaffen von politischem Handeln und dem, was sich große Teile der Gesellschaft wünschen. Und da kann ich jetzt wieder schätzen, die kleine Arbeit in dem winzigen Bereich, den man überschauen kann und wo man selber eine Wirksamkeit entfalten kann. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass es eben eine Verantwortung gibt, zu versuchen, Dinge genau zu benennen, eine Sprache zu benutzen und auch auszudrücken, die nicht in Floskeln endet und mündet. Und dieses Floskelhafte ist, glaube ich, etwas, was im Moment sehr zerstörerisch wirkt. Und ich merke, wie aber eben auch auf der anderen Seite das Lesen von Texten, die nicht in Floskeln geschrieben sind, schwieriger wird. Und ich glaube, da sind unsere Berufe wichtig, um daran zu erinnern, wie das gehen kann und dass das möglich ist und dass das Spaß macht und nicht nur Mühe macht und dass es Lebenssinn stiftet.
Was würden Sie Menschen, die noch nichts von Ingeborg Bachmann gelesen haben, empfehlen?
Die Reden auf jeden Fall, die Essays und Reden und dann schon die Gedichte, würde ich sagen. Wobei auch die Erzählungen toll sind. Ich glaube fast, man sollte den Mut haben, einfach mal in die Bibliothek gehen, reinzugucken und zu gucken, wo man hängen bleibt. Ich gehe immer so ins Museum, ich laufe durchs Museum und bleibe da stehen, wo mich irgendwas fängt. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Rat fürs Lesen.
Insa Wilke, ich wünsche Ihnen, dass Sie weiter viele schöne und bewegende Stellen beim Lesen finden. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie finden die Sendung wie immer natürlich auch in ARD Sounds.